Herzlich willkommen bei Berufe mit Zukunft. Sie sind eingeladen. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern. Heute Veranstaltungsmanagement.
Danke, Katrin, dass du da bist. Ich fange an mit der Frage, was steht denn auf deiner Visitenkarte?
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das finde ich sehr spannend, dass ich über meinen Alltag mal berichten darf. Ja, auf meiner Visitenkarte steht, dass ich Veranstaltungsmanagerin bin im Erich Schmidt Verlag.
Mhm. Seit wann machst du das?
Im November sind es 3 Jahre.
Aha, okay. Wir wollen natürlich wissen, was du da machst, aber jetzt gehen wir mal kurz zurück in die Erinnerungskiste. Wie war der Verlauf? Was hast du studiert? Was waren deine Stationen? Erzähl uns mal darüber.
Ja, ich bin Diplom-Sozialwissenschaftlerin. Ich habe 1994 angefangen an der Humboldt-Universität und die Ausrichtung an der Humboldt-Universität Sozialwissenschaften ist, dass man schwerpunktmäßig Soziologie, Politikwissenschaften und empirische Sozialforschung studiert. Das ist, glaube ich, anders, als es bei dir in Göttingen war. Genau. Und schon während meines Studiums habe ich als studentische Mitarbeiterin irgendwann das Studienbüro bei den Sozialwissenschaftlern geleitet und damals wurde diese Stelle das erste Mal eingerichtet. Dort habe ich Studierende beraten, hauptsächlich zu Themen, wie organisiere ich mir mein Studium. Und dort kam dann so langsam dieses Thema auf, was macht man, wenn man fertig ist? Also da brannte dann schon so bei einigen so das Thema, man studiert und was kommt danach? Und dann haben wir so mit verschiedenen Studierenden so eine Initiative gegründet, dass wir ja so versucht haben, ein Praktikumsnetzwerk aufzubauen, Veranstaltungen zu organisieren, wo man so Soft Skills erwerben konnte. Das war nicht so richtig Teil meiner Stelle, aber das war schon ein Anlass oder eine Plattform, um das machen zu können. Und darüber haben wir uns, glaube ich, dann auch schon kennengelernt. Und deswegen ist das schon ein paar Jahre her. Mhm. So. Naja, und dann, also dort hatte ich wirklich die Möglichkeit, schon mich sehr frei im Rahmen dieser Tätigkeit entfalten zu können, ganz viele Ideen zu entwickeln, was so dieses Thema berufliche Orientierung schon anbelangt. Und als ich dann fertig war mit meinem Studium, war eine Stelle an der einem philosophischen Fakultät ausgeschrieben, wo jemand gesucht wurde, der sozusagen für so eine gesamte Fakultät, es hieß Lehr- und Fakultätsmanagement die Stelle. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin wurde ich dort angestellt, aber es ging darum, Absolventenstudien durchzuführen, Veranstaltungen zu organisieren, alle zum Thema berufliche Orientierung für Geisteswissenschaftlerinnen. In der Regel die nicht auf Lehramt studiert haben. Also weil, auch wenn sich's bei manchen ändert, die wissen ja in der Regel, was sie nach ihrem Studium machen wollen. Die wollen als Lehrerin tätig sein. Aber für die anderen, es ist schon eher eine Frage. Genau. Und weil ich einfach schon als studentische Mitarbeiterin da ganz aktiv war, hatte ich, glaube ich, gute Karten dann für diese Stelle und war dann, glaube ich, für 5 Jahre dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin, was damals schon so eine Mogelpackung war. Wer so an der Universität mal gearbeitet hat, der weiß das, dass eben gerne auch so Stellen zweckentfremdet werden. Also es war letztlich keine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, weil ich überhaupt nicht im Forschungsbereich tätig war, sondern eben wirklich so Veranstaltungen zur beruflichen Orientierung durchgeführt habe, eine Praktikumsbörse aufgebaut habe. Dann diese Veranstaltungsreihe, die schon so ein bisschen bestand, aber von einem anderen studentischen Mitarbeiter übernommen habe und die auch dann nochmal anders aufgezogen habe. So was Ähnliches, was wir jetzt hier machen. dass ich Leute aus der Praxis eingeladen habe und die berichtet lassen hatte, was sie so studiert haben, wie sie dahin gekommen sind zu dem, was sie so machen, was sie so an Tipps für die Geisteswissenschaftlerin so parat haben. Genau. Und dann bin ich nach dem Ende der Stelle, die Stellen waren natürlich auch immer befristet, ins Career Center an der Humboldt-Universität gewechselt. Dort war dann eine Elternzeitvertretung im Bereich wissenschaftliche Weiterbildung. Und da war eigentlich so meine Aufgabe, dass ich mich um... Das wurde damals so auch so von der Senatsverwaltung und, angeschoben und angefordert, dass Universitäten aktiv werden im Bereich wissenschaftliche Weiterbildung. Das heißt, man kennt das vielleicht so aus diesem Lehrerbereich. Lehrer sind verpflichtet, so und so viel Weiterbildung auch zu besuchen. Und da gibt es auch so ein eigenes Institut, habe ich inzwischen den Namen vergessen. Lisum. Irgendwie sowas.
Lisum, oder?
Lisum. Lisum war was anderes. Immer diese Abkürzung. Genau. Und also dort war eher so die Aufgabe, Konzepte zu entwickeln. Was kann eine Universität an wissenschaftlicher Weiterbildung anbieten, die dann kostenpflichtig ist? Das ist natürlich ein Hauptziel gewesen, dass die Universität genau Gelder einwirbt, was letztlich alles so überhaupt nicht funktioniert, nicht so, also wie das damals angedacht war. Aber es ist ja auch schon ein paar Jahre her. Naja, aber nichtsdestotrotz war ich in diesem Career Service weiter aktiv und war auch immer wieder mit dieser Thematik Karriereentwicklung beschäftigt. Und was damals auch für mich ganz spannend war, ich konnte mich damals in dieser Community der Weiterbildner bewegen, war da so auf Tagungen und so, und das fand ich auch ganz spannend. Und letztlich Weiterbildung ist natürlich ein Thema, was so Karriereentwicklung anbelangt. Ja, und danach bin ich...
Wie lange hast du das gemacht?
Das war fast 2 Jahre.
Es war eine Elternzeitvertretung.
Ja, Elternzeitvertretung.
Also von Anfang an klar, dass es auch was Befristetes ist.
Genau. Ja. Genau, aber in der Zeit hatte sich dann ergeben, da wurde eine Stelle eingerichtet, Praxiskoordinatorin für die philosophischen Fakultäten 1, 2 und 3 an der Humboldt-Universität. Das ist sozusagen die gesamte Bandbreite der Geistes- und Sozialwissenschaften, die dort abgedeckt wurde. Und dort wurde eine Stelle eingerichtet, hatte ich mich beworben und hatte ja dann schon einiges an Erfahrung mitgebracht und glaube ich war deswegen auch befähigt, da diese Stelle auszuüben. Ja, und dort war meine Aufgabe eben das Leiten von 3 Praktikumsbüros. Dort haben studentische Mitarbeiterinnen gearbeitet, die Praktika an Studierende vermittelt haben und wo wirklich viel Wert auf gute Qualität der Praktika gelegt wurde. Also es wurde ein sehr umfangreiches Netzwerk aufgebaut. Das gibt es noch, ist aber nicht mehr so, so gut aufgestellt wie damals noch, muss ich jetzt inzwischen echt so sagen. Ja, dann habe ich ganz viele Veranstaltungen organisiert, die dann später auch, als diese Bachelor-Master-Studiengänge eingeführt wurden, in diesem Bereich Berufsfeldorientierung eben im Rahmen des Curriculums stattfanden, zu organisieren, mit den Instituten abzustimmen, dass dort nicht nur Veranstaltungen untergebracht werden, die man irgendwie in anderen Modulen nicht unterbringt, sondern dass wir dort wirklich ein gezieltes Programm anbieten, was wirklich dieses Thema berufliche Orientierung, Karriereentwicklung, beruflichen Einstieg für Geisteswissenschaftlerinnen ernst nimmt und dort als Gesamtpaket organisiert. Also die Studierenden haben das wirklich sehr gerne angenommen und wir haben, wirklich auch ganz attraktive Veranstaltungen immer organisieren können. Eben mit Experten aus der Praxis, aus den verschiedenen Berufsfeldern, die dann ein ganzes Semester lang redaktionelles Arbeiten bei Reuters oder als Dolmetscher Simultan-Dolmetsch und solche Veranstaltungen haben wir dann organisiert mit Leuten aus der Praxis, die das dann als Lehrveranstaltung angeboten haben, wo man dann auch CTS-Punkte erwerben konnte. Und dann habe ich eben auch schon da eine Reihe von Veranstaltungen immer organisiert. Also nicht nur diese Lehrveranstaltungen, sondern zum Beispiel auch eine Jobmesse für Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen. Und die hat dreimal stattgefunden, einmal im Jahr, 2 Tage, eine Messe, wo ich versucht habe, mit meinem Team aus studentischen Mitarbeitern, Auszubildenden, so potenzielle Arbeitgeber, bei denen Geistes-Sozialwissenschaftlerinnen unterkommen, einzuladen und sich dort zu präsentieren. Also so eine klassische Jobmesse, wie inzwischen wirklich viele auch stattfinden, aber eben wirklich der Fokus für die Geistes-Sozialwissenschaftlerinnen. Ja, und es war auch ziemlich erfolgreich, ist auch sehr gut gelaufen und war schon durchaus so, dass da einige Praktikaplätze direkt vergeben wurden oder dann eben auch einige ihren Einstieg über Praktikum, Volontariat oder so dann bei bestimmten Agenturen finden konnten. Ja, und ich glaube, so durch diese Kombination mit den Veranstaltungen, vielleicht noch, war nicht ganz unwichtig, irgendwann setzte mir die Verwaltung dieser philosophischen Fakultäten ein bisschen die Pistole auf die Brust und sagte, also es gibt jetzt 2 Optionen, entweder ich mache jetzt nochmal einen Vertrag als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder nicht, aber wissenschaftliche Mitarbeiterin hieß dann mit Promotionsverpflichtung. Und dann dachte ich, dann mache ich eben jetzt diese Stelle wissenschaftliche Mitarbeiterin mit der Promotionsverpflichtung und hatte mich mit meiner ersten Chefin von dem Institut für Sozialwissenschaften abgesprochen, ob sie sich das vorstellen könnte, ob sie es mir überhaupt zutraut, dass ich promoviere und habe dann auch dank ihrer Hilfe dann auch echt noch die Promotion durchgezogen. Aber nicht in der Zeit, in der ich noch an der Humboldt-Universität war. Da hatte ich dann, glaube ich, noch, 3 Jahre für diesen Vertrag, laut Wissenschaftszeitgesetz. Ich weiß gar nicht, also das Wort ist eigentlich viel länger. Darf man bis zur Promotion 6 Jahre beschäftigt sein. Und ich hatte in meiner ersten Stelle ja schon eine gewisse Zeit und dann mit Kinderanrechnungszeiten ging es so, dass ich nochmal 3 Jahre beschäftigt wurde, war dann insgesamt fast 15 Jahre an der Humboldt-Universität in verschiedenen Vertragskonstellationen, in verschiedenen Stellen beschäftigt, dann war aber wirklich nach der Zeit nur noch die Möglichkeit, entweder die Humboldt-Universität hätte sich dafür entschieden, diese Stelle zu verstetigen und mich unbefristet zu beschäftigen, war damals aber nicht das Interesse. Und was ich schon auch bedauert habe, weil wir haben da wirklich sehr erfolgreich in diesem Team, was wir waren, viele Dinge aufbauen können, die wirklich wichtig waren für die Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen. War jedenfalls nicht in dem Interesse von der Verwaltung. Und dann war also für mich dann auch klar, okay, ich muss mich auch neu orientieren. Und dann gab es die Ausschreibung beim Erich Schmidt Verlag, dass sie eine Veranstaltungsmanagerin suchen, insbesondere für den Akademiebetrieb. Da kommen wir dann später noch drauf. Dann habe ich mich da beworben und wurde genommen, weil ich einfach diese vielen Veranstaltungen auch schon gemacht habe.
Das war tatsächlich deine einzige Bewerbung?
Nee, also ich habe mich schon, über ein Jahr lang, also als ich wusste, okay, die Stelle läuft aus und es wird keine Fortsetzung geben, ja. Das ist nicht gewünscht, so über ein Jahr lang immer mal wieder irgendwo beworben. Ja. Also auf ganz verschiedene Bereiche, schon eben viel in diesem Veranstaltungsbereich. Aber also mein Fokus lag einfach damals noch eher so auf Karriereberatung, berufliche Beratung, Training, solche Sachen.
Mhm. Zwei Sachen möchte ich nochmal zu dieser ganzen Zeit an der Uni dich fragen. Also einmal interessiert mich nochmal die Frage, was hast du eigentlich gewollt, als du Sozialwissenschaften angefangen hast zu studieren? Hattest du damals schon ein klares Berufsziel? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie bist du mit diesem, also ich nehme mal an, dass es eine frustrierende Erfahrung war nach 15 Jahren Humboldt-Uni und dem Aufbau von einer Sache, die gut angenommen wurde, die wirklich richtig gut gelaufen ist, zu hören, wir haben eigentlich kein Interesse daran, sie hier zu behalten. Also wie bist du da emotional mit umgegangen? Das kann ja auch extrem demotivierend sein, ne? Und du hast dich dann aber zum Glück beworben und ich glaube, es ist dann auch relativ schnell gut ausgegangen, ne? Genau, also nochmal ganz nach vorne, ursprünglicher, genau, Studienwahl und ursprüngliches Berufsziel oder Berufswunsch, Traum?
Naja, also es war nicht mein Wunsch, Sozialwissenschaften zu studieren. Ich hatte vor meinem Studium eine Berufsausbildung durchgeführt und auch abgeschlossen als Krankenschwester. Das war aber so entstanden durch die Wendezeit. Ich habe in der Wendezeit, bin ostsozialisiert, mein Abi gemacht und dann kam dieser große Gesellschaftswandel und dann dachte ich, oh, machst du jetzt erstmal was Bodenständiges, Krankenschwester, wird immer gebraucht, egal welches Gesellschaftssystem man hat.
Immer noch.
Immer noch. Hab dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass ich da nicht reinpasse und
Aber du hast es durchgezogen.
Ja, ich habe das durchgezogen, habe diesen Abschluss gemacht, konnte dann die ersten 2 Jahre während meines Studiums auch ganz gut nebenbei Geld verdienen als examinierte Krankenschwester. Das war schon durchaus vorteilhaft. Und dachte mir dann, ja, also irgendwie, das ist es jetzt nicht. Ich hätte gern doch noch ein bisschen mehr und würde auch gern, also ja, intellektuell ein bisschen mehr herausgefordert sein, als sozusagen, ja, das ist leider so, Krankenschwester ist man echt das letzte Glied in der Kette in dieser hierarchischen Organisation Krankenhaus. Und dann dachte ich, mache ich Sozialpädagogik. Und dann bin ich damals zur Studienberatung an der Humboldt-Universität und habe gesagt, ja, ich würde gerne so Sozialpädagogik studieren. Und eine Sozialpädagogik kann man nicht, machen Sie Sozialwissenschaften. Das ist so ähnlich. Ja, ne? Und das, also ich habe das von wirklich einigen gehört, die Sozialwissenschaften einstudiert haben, die genau so eine Fehlinformation hatten. Naja, jedenfalls bin ich dann brav zur, wie heißt das, Eröffnungsveranstaltung gegangen und dachte so, oh meine Güte, was habe ich mir denn hier ausgesucht? Statistik, nein, wirklich. Ja, aber hatte ich mich ja nun immatrikuliert, habe dann erstmal angefangen und dann fand ich es auch gut und bin im Nachhinein dankbar über diese Fehlinformation von der Studienberatung. Ich glaube, dass Sozialwissenschaften sehr gut zu mir passt und dass ich über diesen Umweg dann die richtige Wahl getroffen habe.
Ach, wunderbar. Ich meine, es gibt ja diese Idee, These, Glaube daran, dass das Leben schon den Plan hat mit dir, also weiß, was das Richtige für dich ist. Und dich da irgendwie hinlenkt. Ja, so wie du es jetzt erzählst, klingt das so, als
wäre es so. Ja, es war so, schon so ein bisschen Schicksal. Ja, also es war auf jeden Fall nicht, weil du gefragt hattest, ob mich ein bestimmtes Berufsziel getrieben hat. Also das war es nicht. Ja. Also es war nicht, dass ich gesagt habe, okay, welche Berufsfelder kommen für eine Sozialwissenschaftlerin in Frage und dann genau deswegen möchte ich das machen. Das war es nicht. Aber ich glaube, alle, mit denen ich angefangen habe, wir hatten ganz verschiedene Gründe, warum man Sozialwissenschaften studiert hat, aber dass jemand gesagt hat, ich studiere genau Sozialwissenschaften, weil ich das und das Berufsziel habe, habe ich niemanden getroffen. Also, dass man sich an den Inhalt, dass man sich für die Inhalte interessiert, das ja, aber nicht, weil mich ein bestimmter Berufswunsch oder so getrieben hätte. Mhm. Ja, und zu deiner zweiten Frage. Wiederhol mal bitte nochmal, was war das? Das war
ja jedenfalls am Ende. 15 Jahre Humboldt und so. Adieu. Wie bist du damit umgegangen?
Naja, also, ja klar, also es gab natürlich frustrierende Momente, dass vor allem, also weil wir wirklich viel gute Arbeit dort geleistet haben und also da zähle ich jetzt die studentischen Mitarbeiter, mit denen ich zusammengearbeitet habe und Auszubildenden dazu. Wir haben wirklich eine Menge bewegen können, was diese berufliche Orientierung für Geistessozialwissenschaftlerinnen betrifft. Und Waren auch wirklich ein Vorreiter in Deutschland. Also ich wurde von verschiedenen anderen Universitäten dann ja auch schon kontaktiert, wie man also zum Beispiel mit der Jobmesse, wie man sowas auf die Beine stellt und wie man sowas finanziert und so. Und hatte dann schon so ein bisschen das Gefühl, ja, irgendwie die anderen wissen zu schätzen, aber jetzt hier nicht. Es war aber schon so, dass es gab natürlich auch an diesen Fakultäten Fürsprecher. Gab verschiedene Gründe, warum sich dann die Verwaltung so entschieden hat. Also es war durchaus auch mal frustrierend, aber ich glaube, das ist auch eine Typfrage, wie man mit sowas umgeht. Ich habe das dann als Chance angesehen, dachte, okay, jetzt warst du 15 Jahre an der Uni, ist dann auch eine Möglichkeit, sich umzuorientieren und mal was Neues zu machen. Und dadurch, dass es dann am Ende alles nahtlos geklappt hat, war ich nicht frustriert und finde das auch immer noch in Ordnung, dass ich etwas anderes mache.
Ja, schön. Also so wie du das erzählst, klingt das auch nach einem sehr gesunden Pragmatismus. Mhm. Auch wie du mit der Pistole auf der Brust umgegangen bist, wegen entweder promovieren sie oder es ist vorbei. Du hättest dich wahrscheinlich nicht für eine Promotion entschieden, oder?
Nee. Nö. Ich war ja die ganze Zeit nicht im Wissenschaftsbetrieb drin und also es hatte für mich, also es war jetzt nicht mein tiefster, innerster Wunsch, jetzt noch eine wirklich umfangreiche wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Da waren meine Kinder auch noch klein, ich habe 2 Kinder. Das war schon eine ordentliche Kraftanstrengung. Mhm. Im Nachhinein bin ich ganz stolz. Das finde ich jetzt. Ich glaube, ich bin erst seit 2 Jahren fertig, trage ich den Titel. Und also bin ich schon sehr stolz, dass ich das unter all diesen Umständen dann auch so geschafft habe, weil es war letztlich immer berufsbegleitend. Mhm. Also das war jetzt nicht so, dass die Fakultät gesagt hätte, okay, die anderen Sachen müsste ich da nicht mehr machen, sondern ich habe natürlich meine Arbeit weitergemacht und habe dazu dann auch nochmal richtig von vorne angefangen, wissenschaftlich zu arbeiten. Da war ich ja nun schon irgendwie 10 Jahre aus diesem wissenschaftlichen Arbeiten raus. Mach schon nochmal von vorne anfangen.
Ja, gut ab. Aber denkst du, dass dir die Promotion auch genützt hat jetzt bei dem Übergang aus der Hochschule raus?
Nein, da war ich ja noch nicht fertig. Das habe ich auch.
Stimmt, du hattest den Doktortitel noch gar nicht.
Nee, den habe ich jetzt erst, als ich im Verlag angefangen habe, hatte ich am Anfang eine 20-Stunden-Stelle. Das war natürlich, als ich die Ausschreibung gesehen habe, dachte ich, ja, dann habe ich wirklich die Chance, auch das zu Ende zu bringen. Da war ich ja dann auch schon 3 Jahre dabei, zu promovieren. Und dann dachte ich, okay, also das ist jetzt die Chance, dass ich das auch zu Ende bringe. Und das lief ja dann sogar auch noch besser mit einer halben Stelle in einem sozusagen ganz anderen Kontext, wo ich das klar abgrenzen konnte und dann direkt in die Stabi gehen und dort eine 2. Schicht fahren. Dadurch ist es mir dann auch wirklich gelungen, dass ich das noch zu Ende gebracht habe. Aber ja, also in einem Fachverlag ist das durchaus gerne gesehen und wenn man auf Fachkonferenzen und so weiter ist, schadet das auf jeden Fall nicht, wenn man den Titel hat. Aber es ist nicht so, dass ich das jetzt irgendwie auf der Karriereleiter bemerkbar gemacht hätte.
Erzähl doch mal von deinem Einstieg in den Verlag. Also du hast die Stellenausschreibung gesehen, du hast dich ganz klassisch beworben, du wurdest eingeladen, im Vorstellungsgespräch, da lief jetzt nichts über Kontakte oder so. Mhm. Und es hat funktioniert. Warum haben die dich genommen?
Ich glaube, es war überhaupt nicht Netzwerken, sondern ich habe die Stellenausschreibung irgendwo gesehen. Ich weiß es gar nicht mehr, Stepstone oder irgendwie so ein ganz normales Jobportal. Also das ist vielleicht auch schon so eine Art Empfehlung. Ich hatte so verschiedene Newsletter mir abonniert und hatte darüber dann immer über solche Sachen auch erfahren. Und dann wurde ich da eingeladen zum Gespräch, war relativ aufgeregt, weil für mich war zu dem Zeitpunkt, okay, also auch die Stelle läuft zwar aus an der Uni, aber ich habe ja noch dieses Projekt Promotion und nach der Zeit, die ich gearbeitet habe, hätte ich ja auch erstmal Geld bekommen, von dem ich durchaus gut auch leben konnte nach einer wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle. Also ich war jetzt nicht irgendwie wirklich unter Druck. Und dann bin ich auch recht entspannt in dieses Vorstellungsgespräch. Hatte da auch wirklich so eine peinliche Situation, an die ich mich jetzt immer noch erinnere, dass ich dann gefragt wurde, also der Erich Schmidt Verlag, sein Hauptwerk war bislang lose Blattwerke. Und in einem sozialwissenschaftlichen Studium hat man nicht mit lose Blattwerken zu tun, das machen die Juristen. Und dann wurde ich eben in dem Gespräch gefragt, ob ich denn wüsste, was lose Blattwerke sind. Und dann habe ich gesagt, also nach meinem Verständnis, und sage ich das zum Beispiel zu meinen Kindern, die sollen ihre Arbeitsblätter zusammensammeln und ihre losen Blattwerke abheften. Und dann meinten die dann nur so, ja, also im Prinzip stimmt das schon. Also ich war auch nicht so hundertprozentig in allem vorbereitet und wusste genau Bescheid, was der Verlag eigentlich macht. Aber es war ja jemand gesucht, der Veranstaltungsmanagement macht und eben nicht im Lektorat oder ja redaktionell tätig ist. Dann hätte ich das wahrscheinlich gewusst, wenn ich mich dafür beworben hätte. Also das war ein wirklich ganz angenehmes Gespräch. Also ich hatte wirklich bei diesem Bewerbungsgespräch das Gefühl, die interessieren sich einfach für das, was ich gemacht habe, was ich an Fähigkeiten erworben habe. Auch da wurde, wie bis dato auch bei allen anderen Stellen bei mir, die Stelle neu eingerichtet. Mhm. Und das heißt, man muss ja auch als Unternehmen dann so ein bisschen so austarieren, wohin entwickeln wir diesen Bereich und ist diese Person da für geeignet, dass man da irgendwie so Strukturen schafft. Mhm. Und ja, ich glaube, also dadurch, dass ich eben auch gezeigt habe, dass ich eben schon mehrfach irgendwie was komplett neu aufgebaut habe, war das bestimmt auch ein Bonus. Mhm.
Was machst du denn da jetzt?
Genau. Ja, vielleicht mal ganz kurz zum Erich Schmidt Verlag, weil viele kennen den Verlag nicht, sondern, also wenn, dann sind es entweder Juristen oder Philologen kennen, die können mit dem Namen Erich Schmidt Verlag was anfangen. Es ist ein Familienunternehmen, den Verlag gibt es jetzt seit 93 Jahren und der Verlag ist aufgeteilt in 5 Verlagsbereiche. Hatte ich vorhin mit dem Verlagsverzeichnis schon kurz aufgezählt. Es gibt zum einen die Philologie. Die Philologie ist so ein bisschen selbstständig. Das hat ein bisschen mit der Geschichte zu tun, wie dieses Familienunternehmen entstanden ist. Die arbeiten oft wie so ein kleines eigenes Institut. Und dann gibt es die Bereiche Recht, das ist der stärkste Bereich beim Erich Schmidt Verlag, Management Wirtschaft, Steuern und Arbeitsschutz. Genau, und seit Anfang diesen Jahres gibt es einen neuen Geschäftsbereich und das ist die ESV-Akademie. Und ja, also da steckt jetzt auch viel von meiner Arbeit drin. Mhm. Ach so, genau. Und was mache ich jetzt eigentlich? Mhm. Also als Veranstaltungsmanagerin im Verlag ist man eben nicht im Bereich Lektorat und auch nicht redaktionell tätig. Das heißt, es ist nicht das Kerngeschäft, mit dem ich mich beschäftige, sondern ich organisiere, akquiriere, administriere, evaluiere Veranstaltungen jeder Art, wo unser Verlag mitspielt. Veranstaltungen sind entweder, wir legen Zeitschriften aus oder, genau, der Erich Schmidt Verlag hat nicht nur diese Titel, die Sie in den Verlagsverzeichnissen finden, sondern es gibt, ich glaube, 33 Fachzeitschriften im Erich Schmidt Verlag. Und dann gibt es auch ganz viele Datenbanken, E-Journals und so weiter. Und ich betreue eben zum Beispiel oder akquiriere und so weiter, alles, was so bei Veranstaltungen dranhängt, Zeitschriftenauslagen, Büchertische. Entweder ein Büchertisch ist nach unserem Verständnis, wenn wir über eine Buchhandlung, die auf einer Veranstaltung ist, dort einen halben Tisch mit bespielen können. In der Regel ist das ja alles kostenpflichtig, dass wir das organisieren. Dann, dass wir eben mit einem eigenen Stand irgendwo sind. Ab heute ganz, also ist die größte Veranstaltung für uns natürlich die Buchmesse. Das halbe Haus ist jetzt entweder auf dem Weg nach Frankfurt oder also es wird sich natürlich abgewechselt dort, aber das ist also überhaupt die größte Veranstaltung, wir mit dem allergrößten Stand dort vor Ort sind. Und dafür gibt es auch eine eigene Person bei uns im Haus, die sich hauptsächlich um diese Buchmesse kümmert.
Weil das, diese eine Buchmesse?
Ja, um die Buchmesse in Frankfurt. Die Leipziger Buchmesse zum Beispiel, das sind Sie vorhin kurz angesprochen, die bespielen wir nicht. Das ist bisher nicht im Interesse von der Geschäftsführung. Ich persönlich und ich weiß auch von anderen Kollegen, die das durchaus begrüßen würden, weil auch dort immer mehr auch der Fachbereich, Sachbuchbereich zunimmt und es nicht nur Belletristik ist, auch in Leipzig. Mhm. Aber das ist noch nicht gewünscht. Gut, aber wir haben auf ganz vielen Tagungen, wenn sich ein Arbeitskreis von irgendeiner juristischen Gruppe, weiß ich, die Sozialrechtler treffen sich, dann haben wir öfter dort Stände und präsentieren unsere Produkte. Ganz kurz mal gucken, was war das, ne? Büchertische, Stände. Nee, ich glaube, das ist, das sind so, was wir so als Veranstaltung definieren.
Ich muss dir mal ganz kurz einhaken, das macht ihr deutschlandweit.
Ja, naja, es gibt auch manchmal in der Schweiz, dass wir dort Zeitschriften auslegen. Schweiz ist immer schwierig, weil sehr kostenintensiv mit dem Versand der Materialien. Der Bereich Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache von den Philologien, die machen das eigentlich auch weltweit. Ne? Wenn dann Germanistik-Konferenz in China ist, das war letztes Jahr, dann wird auch dort ein Stand aufgebaut. Das war unglaublich schwierig zu organisieren, weil einfach China und der Umgang mit Medien nicht so ganz einfach ist. Ja, also und Österreich haben wir auch öfter mal Stände, aber dadurch, dass wir eher in erster Linie in der deutschen Sprache publizieren, eher ist es im deutschsprachigen Raum.
Und du organisierst von deinem Berliner Büro aus, das heißt aber nicht, dass du selber auf Veranstaltungen gehst?
Doch auch.
Auch.
Genau, es gibt einige wenige Kollegen, also es gibt den Bereich Keyaccount, die vor allem für digitale Produkte auch Stände betreuen und unterwegs sind und das dann eben auch im ganz, also ja, deutschlandweit. Und noch drei weitere Kollegen, die auch so am Stand stehen und hin und wieder mache ich das auch. Ja.
Mhm. Und hast du sowas wie eine typische Arbeitswoche, kannst du das sagen oder ist das immer sehr unterschiedlich?
Naja, es ist natürlich schon also so phasenabhängig. Man kann schon sagen, dass einfach im Frühjahr und im Herbst, da knubbeln sich die Veranstaltungen, da sind die meisten Messen. Genau, also im Jahr bespielen wir so in etwa 350 Veranstaltungen. Das heißt, fast jeden Tag ist irgendwo was. Ja. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Also ich habe dich gefragt, ob so eine typische Arbeitswoche.
Also die typische Arbeitswoche, Entschuldigung. Ja, ja, genau. Doch, das ist es im Prinzip schon. Es gibt schon so routinierte Abläufe, die immer wiederkehrend sind, so Aufgaben, die immer wiederkehrend sind. Also wie natürlich ganz viel Kommunikation im Veranstaltungsbereich. Ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen. Soll ich schon zu den einzelnen Tätigkeiten was sagen?
Gerne.
Gut, genau. Also das heißt also, das eine, was ich angesprochen habe, die einzelnen Veranstaltungen vorzubereiten, zu überlegen, wo finden Veranstaltungen statt. Wir wollen ja nicht jedes Jahr das Gleiche machen, uns auf den gleichen Veranstaltungen präsentieren. Natürlich sind bestimmte Termine gesetzt, wie Frankfurter Buchmesse, Arbeitsschutz aktuell ist so eine große Messe, die findet die Woche drauf statt. Aber ich muss mir auch immer wieder überlegen, wo müssen wir noch sein? Wo wollen, damit wir auch neue Kunden natürlich gewinnen können, insbesondere für unsere Zeitschriften. Und das heißt, ich lese zum Beispiel unsere Zeitschriften, also nicht so von vorne bis hinten. Es gibt durchaus Zeitschriften, die sind wirklich an Fachpublikum, sind natürlich alle gerichtet. Die kann ich nicht von vorne bis hinten lesen, bin nämlich keine Juristin. Aber ich prüfe unsere Zeitschriften immer auf Termine. In den Anzeigen findet man in der Regel Hinweise zu Veranstaltungen und versuche dann dort, dass wir dort unsere Produkte vorstellen können. Genau, also das ist so ein Bereich, dieses ganze ganz Konkrete um die Veranstaltung. Dann, das hatte ich vorhin angesprochen, die ESV Akademie wurde jetzt Anfang des Jahres gegründet. Das heißt, es gibt schon ganz viele Verlage, die das selber machen, dass sie eine eigene Akademie bespielen, dass man das Know-how von den Autoren und Autorinnen nutzt und die Themen aus den Büchern, aus den Zeitschriften aufgreift und dazu selber Seminare, Workshops, Tagungen anbietet. Und das machen wir jetzt auch. Das eine ist, dass wir so einen Bereich haben, Stiftung und Sponsoring, das habe ich so gemacht.
Wie heißt das?
Stiftung und Sponsoring ist die Fachzeitschrift, ist eine ganz bekannte in Deutschland, also in dem Bereich Stiftungswesen ist das ganz bekannt. Und in dem Bereich finden wir uns richtig viele Veranstaltungen jetzt schon statt. Es gibt eine Reihe, ich habe dazu auch Flyer mitgebracht, wer Lust hat, da ist am 1. November eine Veranstaltung zum Thema Stiftungsevents. Da geht es nämlich auch nochmal um Events als Thema. Da ist der Eintritt kostenfrei. Also wir überlegen uns jetzt so Gesamtpakete, wie wir dieses Thema oder die Themen, die in diesen Zeitschriften diskutiert werden, als Fachveranstaltungen nochmal breiter aufstellen können, um dort einfach auch wieder neue Kunden zu akquirieren, Synergien herzustellen zwischen interaktiven Veranstaltungen und den Produkten, die es bereits gibt. Und das ist natürlich gerade wieder sowas ganz neu aufzurollen, sich Konzepte zu überlegen, welche Formate sprechen jetzt eben Erwachsene an. Ja, das sind Menschen, die sind Vollzeit im Beruf, die bezahlen in der Regel viel Geld für ein Ticket, für eine Veranstaltung. Wie organisiert man die, dass die Themen angenommen werden? Hatten wir im Vorfeld darüber schon gesprochen, wie bewerben wir Veranstaltungen, dass ja, die Menschen davon erfahren, dass es uns gibt als Akademie. Das sind alles so Teile jetzt auch meiner Arbeit, eben da Marketingstrategien mitzuentwickeln, natürlich immer mit Kollegen, aber dass man da einiges macht. Genau, und dann ist es eben mein Part, mit den Referentinnen und Referenten ins Gespräch zu kommen, mit denen Verträge auszuhandeln. Das sind durchaus ganz kommunikative Prozesse, wo es dann auch wirklich um die harten Fakten geht. Wie viel wird gezahlt? Welche Leistung wird erbracht? Was kann ein Fachverlag, so ein mittelgroßes Unternehmen, das hatte ich vorhin gar nicht gesagt, wir sind 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verlag, stemmen. Genau, und dann gehört auch die Durchführung der Veranstaltung dazu. Das heißt, noch sind wir in externen Räumen, irgendwann haben wir einen eigenen Veranstaltungsraum, dass man sich Location aussucht und so weiter, die Verträge mit denen abschließt. Das Ganze drumherum, was zu einer Veranstaltung gehört, ist dann auch mein Part. Dann, glaube ich, ist für den Verlag, wenn man dort sich im Bereich Veranstaltung, Presseöffentlichkeitsarbeit bewegt, gehören durchaus auch Medienpartnerschaften dazu. Es ist eine Möglichkeit, dass wir kostengünstig, kostenfrei auf Veranstaltungen kommen. Das heißt, wir bieten anderen Anzeigenplätze an, also wie zum Beispiel hier. Genau. Da ist dann eine ganzseitige Anzeige. Also der Wunsch ist natürlich, dass wir die Anzeigenplätze alle verkaufen und Anzeigen, das wusste ich zum Beispiel auch vorher überhaupt nicht, das sind schon sportliche Preise, kommt natürlich darauf an, in welcher Zeitschrift man die Anzeigen schaltet. Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass wir, wie jetzt hier beim Stifterverband, versuchen, dass wir auf Veranstaltungen vom Stifterverband sind, uns dort präsentieren können, die Zeitschriften präsentieren können und die kriegen als Gegenleistung eine Anzeige geschenkt. Und es gibt es eben digital, gibt es als Banner im Newsletter solche Möglichkeiten. Und auch da, insbesondere für den Bereich Stiftung Sponsoring bei mir, bin ich dafür zuständig, für diese Medienpartnerschaften mir zu überlegen, ja, wo wollen wir hin, was kann ich denen bieten, was ist irgendwie sinnvoll. Natürlich ist am Ende unser Ziel, dass wir entweder Abonnenten finden für die Zeitschriften, für die Datenbanken Abonnenten finden oder dann eben ja, Kunden gewinnen können, auch für die Veranstaltungen, die wir dann selber durchführen.
Wahnsinn. Hast du noch mehr Aufgabenbereiche?
Ja, Sponsoring ist zum Beispiel jetzt so ein Teil, der jetzt gerade zur Akademie mit dazu gehört und der wirklich eigentlich viel mehr Zeit benötigt, als ich habe. Das ist so ein bisschen ja auch frustrierend, dass ich dafür eigentlich viel zu wenig Zeit habe.
Also du müsstest sponsern.
Das muss ich auch, ja. Mhm. Also genau, für die Veranstaltung von der ESV-Akademie benötigen wir Sponsoren, um diese Veranstaltung einfach auch ja, finanziell stemmen zu können. Nur allein über den Ticketverkauf wird das vorerst nicht funktionieren, schon gar nicht, wenn wir so eine Reihe haben, die kostenfrei stattfindet. Da haben wir ja einfach immer Ausgaben auch. Genau, und dann bin ich auch noch im Sponsoring, in der Sponsoring-Akquise aktiv. Und das heißt, ich muss so Marktforschung durchführen. Welche Unternehmen, welche Institutionen kommen in Frage, mir Konzepte überlegen, wie spreche ich die an? Und dann heißt es telefonieren, telefonieren, telefonieren. Und dann so richtig Kaltakquise auch zu betreiben. Das war auf jeden Fall auch was ganz Neues, dann als ich im Verlag war. Und das hat aber auch jetzt ein bisschen was mit meinem Studium zu tun. Ich evaluiere die Veranstaltung, habe ich gerade heute das letzte Quartal abgeschlossen. Das heißt, jeder, der auf einer Veranstaltung von uns ist, der schreibt einen Bericht, dass wir überprüfen können, wie sinnvoll ist das, dass der Verlag sich dort präsentiert hat, wie werden unsere Produkte angenommen, interessiert sich überhaupt jemand für so einen Büchertisch, gucken die während so einer Tagung auch wirklich mal in die Büchereien. Ist inzwischen eher selten, dass Sachen verkauft werden. In der Regel kommen auch so Tagungsteilnehmer, machen sich ein Foto von dem Buch und bestellen das dann. Ja, wenn sie auf dem Weg sind, was ja alles in Ordnung ist, muss man nur einfach auch so diese Entwicklung mitbekommen, dass man nicht zu viele Bücher einfach am Stand hat. Genau, also... Und ja, dass wir genau auch immer so ein bisschen so ein Controlling durchführen. Wie sinnvoll ist das, was wir machen? Wie erfolgreich? Und das ist schon schwer. Man weiß am Ende oft nicht, was hat jemand motiviert, ein Abo abzuschließen. Mhm. Aber so ein bisschen was in die Richtung versuche ich auch. Und schon auch, um für die einzelnen Verlagsbereiche zu analysieren, wer ist wo wie aktiv. Mhm.
Du, das klingt in meinen Ohren wie eine 70-Stunden-Stelle. Du machst so viele unterschiedliche Sachen. Mhm. Ich hätte mir das etwas fokussierter vorgestellt tatsächlich, also auf Veranstaltungen bezogen, die du organisierst, Punkt. Aber du bist ja brauchst auch ganz unterschiedliche Kompetenzen. Du konzipierst permanent, du analysierst, du evaluierst, du akquirierst, du bist in ständiger Kommunikation.
Ja.
Das ist richtig bunt und vielfältig, was du da tust. Ich würde tatsächlich gerne wissen, was ist das für eine Stelle? Also wie viele Stunden arbeitest du? Ist das für dich eine gute Stelle? Kommt es zu Überforderungsmomenten? Du hast eben erzählt, du hast zwei Kinder. Ist es vereinbar? Also das, weil es gerade so wahnsinnig viel war, was du so erzählt hast, so eine unheimliche Dichte in den verschiedenen Arbeitsprozessen.
Ja, also es ist unheimlich dicht, aber der Verlag ist sehr konservativ aufgestellt. Es gibt eine Stechuhr. Mhm. Das führt dazu, dass man, es hat Vor- und Nachteile, aber das führt dazu, dass man doch sehr auf seine Arbeitszeit achtet. Mhm. Muss man nicht. Es gibt natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die trotzdem sehr viele Überstunden haben. Hatten wir vorhin schon. Ich bin eher pragmatisch und auch sehr gut organisiert. So beschreibe ich mich auf jeden Fall. So, dass ich schon sehr darauf achte, dass dann auch Feierabend irgendwann ist. Und ich habe eine 75%-Stelle. Das heißt, ich arbeite an 4 Tagen und habe 3 Tage frei. Und das, da ist man nicht so verleitet, noch viel mehr zu arbeiten, kann man dann eigentlich auch nicht. Ja. Also es ist viel und es gibt immer mal wieder Phasen, wo ich merke, die Zeit reicht einfach nicht und wir könnten auf jeden Fall für den Bereich, also wenn wir das jetzt vor allem auch ausbauen werden mit der ESV-Akademie, brauchen wir da noch Manpower, das ist dann irgendwann dann doch nicht mehr zu schaffen, schon alleine mit dieser Sponsoring-Geschichte, dafür braucht man wirklich Zeit, um das wirklich professionell machen zu können und die fehlt mir dann doch manchmal. Aber letztlich, auch so, weil du angesprochen hattest, Familie und Beruf, ja, ich finde, das kann man so, also wenn man sich so organisiert, dass man dann auch pünktlich Feierabend macht, man hat auch mal natürlich mehr zu arbeiten, kann das dann aber auch regeln, dass man die Stunden abbummelt. Gerade wenn zum Beispiel so eine Veranstaltung ist, die bis Abend um 8 oder so ist, dann hat man, gerade wenn man einen reduzierten Vertrag hat, ist man schnell bei Überstunden. Aber doch, ich finde, man kann das gut regeln.
Okay. Du, jetzt vielleicht mal ein bisschen allgemeiner, auch für die Frauen, die jetzt hier sitzen oder die Frauen, die sich das anhören, würde mich jetzt nochmal interessieren, das kam schon raus aus dem, was du erzählt hast. Ich höre das natürlich, weil ich Berufsberaterin bin und sehr stark heraushöre, was muss man eigentlich können und wo stecken die Kompetenzen. Aber vielleicht kannst du es nochmal auf den Punkt bringen. Was glaubst du, was man können muss, um Veranstaltungsmanagement zu machen?
Ja, also ich finde ganz wichtig ist, keine Scheu vorm Telefon. Ich beobachte das bei Praktikantinnen, die wir haben, ja, und auch bei jungen Kolleginnen. Ja, egal wie einfach es ist, E-Mails zu schreiben, man wird einfach zugespammt inzwischen mit den E-Mails und ich bin da ja, so ein bisschen alte Schule und greife dann doch lieber mal schnell zum Telefon. Wir sind jetzt in so einer Bürosituation, wir sitzen zu dritt in einem recht kleinen Büro. Meine andere Kollegin macht Presseöffentlichkeitsarbeit, das heißt, wir telefonieren beide viel. Dann gibt es einen, sie macht vor allem das Korrektorat, die muss eigentlich in Ruhe konzentriert arbeiten können.
Der Kopfhörer dann auf oder wie macht sie das dann?
Nee, also sie kriegt das so hin. Also wir bemühen uns wirklich, also wir sind sehr rücksichtsvoll im Büro, finde ich. Aber ja, letztlich, ich finde, man muss viel telefonieren, man darf keine Scheu vom Telefon haben. Ja, wenn man auf Veranstaltungen geht, muss man ein aufgeschlossener Mensch sein. Man muss sich einfach an einen Stand stellen können und eine gewisse Präsenz haben. Und das meine ich, habe ich. Und man, also ich bin einfach auch immer interessiert an Menschen und gehe dann auch gerne auf andere zu, spreche die an, lerne gerne auch neue Leute kennen. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Was in einem Fachverlag wichtig ist, ist, dass man sehr genau arbeitet. Also das habe ich mir zum Beispiel dann irgendwann also ziemlich schnell angewöhnt. Ich lasse eigentlich alles nochmal Korrektur lesen. Also schleichen sich ganz schnell irgendwelche Tippfehler und so ein und das geht eigentlich in einem Fachverlag gar nicht. Ja, also irgendwie, ja, mein Wort vergessen oder sowas passiert natürlich, aber sollte nicht passieren und deswegen ja, lieber immer nochmal eine Sicherheitskontrolle, also bei E-Mails, die mir wirklich wichtig sind, lasse ich immer nochmal jemanden drüber gucken. Habe ich an der Uni so nicht gemacht. Wobei natürlich an der Uni, ja, gerade in diesem germanistischen Bereich, kam das auch nicht so gut an, wenn man da so Fehler hatte. Das muss schon so raus sein. Aber also das war jetzt im Fachverlag einfach nochmal extremer. Ja, also ich finde, sehr kommunikativ muss man sein, interessiert auch an den Themen, mit denen man sich beschäftigt. Das war natürlich erstmal eine ganz schöne Umstellung.
Arbeitsschutz war ja jetzt nicht so auf deinem Schirm.
Nö, Arbeitsschutz, genau. Da habe ich auch mal so eine Zeitschrift mitgebracht. Ja, sicher ist sicher. Wobei ich finde, die Zeitschriften aus dem Bereich Arbeitsschutz, das sind noch so Themen, mit denen kann man auch so aus dem Alltag was anfangen.
So haptisch sind wahrscheinlich.
Genau, und da geht es dann mal um Sicherheit bei Leitern oder solche Dinge, ja, oder Beleuchtung am Arbeitsplatz. Das sind alles noch Dinge, damit kann man was anfangen. Oh. Aber bei einigen juristischen Themen, bei der europäischen Sozialversicherung, das, aber es muss natürlich von all diesen Bereichen, die wir bespielen, schon in etwa wissen, was passiert da. Mhm. Weil sonst kann ich keine Veranstaltung akquirieren und Veranstaltungen organisieren oder eben auch zum Beispiel Seminare, Fachtagungen jetzt mir überlegen, ob ein Referent passen könnte oder nicht. Also ich muss schon in etwa einen Überblick haben. Ich bin auch nach 3 Jahren immer noch nicht so weit wie meine Kollegin, die mir gegenüber sitzt, die sofort jeden Titel parat hat und wenn sie irgendwie den Namen von einem Autor liest, dann, ach ja, das ist Herr Müller, hat bei uns folgende Titel, also da muss ich immer noch in unseren Datenbanken recherchieren. Da denke ich so, ja, also wenn man so von der Pike auf so aus dem Verlag kommt, hat man sowas wahrscheinlich intus. Aber da so weit bin ich dann nicht. Ja, ich hatte mir ein paar Notizen dazu gemacht. Ah ja, genau, also Smalltalk, finde ich, ist, wenn man viel auf Veranstaltungen ist, wichtig, dass man das kann, dass man eben schnell mit Menschen, die man noch nie gesehen hat und vielleicht auch nach 2 Stunden nie wieder sehen wird, aber mal schnell reden kann über das Wetter, die Anreise, was auch immer, ja, so Dinge. Und das kann ich eigentlich auch ganz gut. Und weil du vorhin gefragt hast, wie ich das so hinbekomme mit den vielen einzelteiligen Aufgaben, ist es sehr wichtig, dass man sich gut strukturieren kann. Ja, dass man sich gut Pläne macht, was steht heute an, was ist wirklich wichtig und dringend, womit geht's los, was muss jetzt einfach mal liegen bleiben, was delegiert man an andere. Und also, dass man sich da so auch so über das ganze Jahr, für das Quartal, wie auch immer, wirklich ganz gut strukturiert. Und eben so einen Büroalltag so organisiert, dass man nach einem Jahr immer noch gut an die Informationen kommt, die man vor einem Jahr hatte, dass man nicht dann vielleicht immer wieder von vorne anfangen muss. Ja, also zum Beispiel dann eben auch alles in unseren Datenbanken archiviert und so weiter. Das ist auch für die anderen, wenn ich an dem einen Tag in der Woche nicht da bin, auf jeden Fall die Möglichkeit besteht, alles irgendwie nachzuvollziehen, wo sind die Informationen und dass man dann nahtlos weitermachen könnte.
Könnte man sagen, du bist ein Naturtalent, dir lag das, du hast es schon gemacht, als Studentin hast du schon damit angefangen, das zog sich durch, das Veranstaltungsmanagement, deine Persönlichkeit passt wahrscheinlich ganz gut in dieses Berufsfeld. Beziehungsweise, mich würde jetzt nochmal interessieren, es gibt ja auch Weiterbildungen, es gibt Studien, also Studienabschlüsse, Veranstaltungsmanagement, Eventmanagement. Es gibt, also das kannst du uns nochmal aus deiner Perspektive nochmal sagen, inwiefern ist es lernbar, inwiefern braucht man es überhaupt? Ja, braucht man überhaupt so einen Titel, so ein Zertifikat oder zählt da tatsächlich mehr die Praxis? Ich weiß nicht, ob du uns so ein Gefühl für den Arbeitsmarkt da an der Stelle geben kannst. Also wenn, reden wir ja hier fast ausschließlich über Quereinstieg. Also hier sitzt jetzt niemand im Publikum, der Eventmanagement studiert oder so. Ne? Genau, ich weiß nicht, hast du da eine Idee?
Also ich finde, dass mit diesen kostenpflichtigen Weiterbildungsstudiengängen, also da wäre ich immer sehr vorsichtig. Ich glaube, durch praktische Tätigkeiten erwirbt man sich diese Fähigkeiten, Kompetenzen, die man dafür benötigt, viel eher als durch diese kostenpflichtigen Studiengänge. Ich kenne jetzt aber nicht alle Programme, Es gibt natürlich inzwischen, es gibt so einen ganz normalen grundständigen Studiengang Eventmanagement. Beobachte es immer mal so in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ne, in der U-Bahn, wenn dann diese Aushänge sind. Da war ich neulich wieder ganz überrascht. Da war schon die Immatrikulationsfeier des Events. Ja, dachte ich so, wow, da geht also der Studiengang schon als Event los. Ist ja schon mal spannend. Ist natürlich kostenpflichtig, dann solche Studiengänge. Ich glaube, bestimmte Weiterbildungen können durchaus hilfreich sein. Es gibt so bestimmte Projektmanagement-Tools, die, glaube ich, doch ganz hilfreich sind. Ich habe mir irgendwie als Geisteswissenschaftlerin einfach ein paar Handbücher geholt und habe mir so Sachen durchgelesen und fand es ganz hilfreich, dass es dann so Checklisten gibt und die ich wirklich dann auch für den Alltag nutzen konnte.
Also eine Autodidaktin sozusagen.
Ja, also mir blieb in dem Fall ja auch ganz anderes übrig. Bin da mal wieder so reingesprungen und habe dann losgelegt. Aber ja, wie du ja gesagt hast, ich konnte schon so aus dem, was ich bisher gemacht hatte, schon einiges schöpfen. Und ich glaube schon, dass man auch ein Typ dafür sein muss, dass man eben so einen großen Plan so kleinteilig organisieren kann, dass es am Ende eben eine Veranstaltung wird, die möglichst erfolgreich läuft und dass man das einmal komplett durchdenken kann. Da muss man, glaube ich, schon auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl für haben. Es gibt bestimmt Weiterbildungen, die hilfreich sein können. Also wie dieses Projektmanagement ist, glaube ich, kann hilfreich sein. Ansonsten glaube ich, wenn man selber Geburtstagsparty, Abiball, solche Sachen, also so größere Veranstaltungen schon mal selber organisiert hat und gemerkt hat, das macht mir total Spaß.
Und es geht alles gut
aus. Alles geht nie gut, irgendwas ist immer. Aber damit muss man auch leben können, ja. Dass es eben auch mal nicht gut geht. Und das ist ja gerade im Eventbereich so ein Punkt, irgendwas ist immer. Aber dann bleiben wir trotzdem ruhig und sind trotzdem freundlich. Soll ja niemand merken, dass irgendwas gerade nicht so läuft, wie es sein sollte. Ja, aber ich glaube, man muss schon so ein bisschen in sich reinhorchen, ob man eben wirklich auf so einen Punkt genau arbeiten kann. Ja, das ist eben anders, als wenn man eben ein Buch schreibt, wo man ja vielleicht doch vom Verlag immer noch mal ein bisschen Zeit bekommt. Das weiß ich von unseren Verlagsbereichen. Aber bei einer Veranstaltung, da steht ein Termin und dann ist der da. Und dann hat alles zu funktionieren. Und daraufhin muss man dann auch arbeiten. Und an dem Tag, auch schon damals bei dieser Jobmesse an der Uni, da guckt man auf jeden Fall nicht auf die Uhr. Da ist man danach dann auch wirklich so richtig durch. Und das habe ich dann schon immer gemerkt nach solchen Veranstaltungen, dass ich einfach auch körperlich sehr angespannt war dann und danach sehr erschöpft. Also da muss man, das gehört dann auch mit in die Planung rein, dass man sich danach dann so Auszeiten nimmt, um dann wieder zu regenerieren. Gerade wenn dann noch so Familie und so mit dran hängt.
Du, die letzten zwei Fragen. Also einmal läuft diese Veranstaltung hier ja unter der Überschrift Existenzsicher und Arbeiten. Mich würde jetzt tatsächlich nochmal interessieren, wie sind so die Verdienstmöglichkeiten? Und dann vielleicht ganz zum Schluss nochmal, wenn du eine Botschaft hast an die Zuhörerinnen, wie lautet sie?
Ja, also Verdienstmöglichkeiten ist natürlich so, dass ich eigentlich nicht darüber reden kann, wie das so ist. Aber ich weiß, als ich diese Jobinterview an der Uni moderiert habe, habe ich mich immer gefragt, warum sich die Referenten so anstellen und nicht Tacheles reden können. Weil natürlich hat das die jungen Menschen interessiert, was am Ende dabei rumkommt. Also bei uns ist es ganz klar Verhandlungssache. Es ist nicht wie eben im öffentlichen Dienst, dass es feste Tarifgruppen gibt und dann ist man eingestuft und dann ist ganz klar, was man verdient. Bei uns ist es ganz klar Verhandlungssache und deswegen, es spricht auch niemand drüber. es wird nicht ausgetauscht unter den Kolleginnen und Kollegen. Die Bezahlung orientiert sich, ich habe es jetzt aufgeschrieben, am Entgelttarifvertrag für die Arbeitnehmerinnen des herstellenden und verbreitenden Buchhandels. Aber der Erich Schmidt Verlag ist irgendwann ausgetreten aus dieser Tarifgeschichte. Wir liegen drunter inzwischen unter diesem Entgelttarifvertrag für diese Gruppe. Für eine Vollzeitstelle, für das, was ich mache, wäre man in dieser Gruppe 5 und das liegt so bei 3.000 bis 4.000 Euro im Monat, würde ich so sagen. Also, aber wie gesagt, es ist jedermanns Verhandlungssache, wie man dort eintritt. Es ist natürlich auch ganz unterschiedlich, ob man eben, also was ich mache, ist was ganz anderes als das, was eine Lektorin macht, ob man redaktionell tätig ist. Natürlich, die Verlagsleitung hat eine ganz andere Dotierung.
Du wurdest das vermutlich beim Vorstellungsgespräch gefragt oder schon in der Bewerbung. Ne? Soll man ja auch manchmal seine Gehaltsvorstellung schon mal äußern.
Nee, das wurde ich da nicht.
Nee? Wie aber hast du dich denn darauf vorbereitet?
Für mich war, als ich mich beworben habe, ganz klar, ich war die ganze Zeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin davor beschäftigt und das war für mich die Richtschnur. Mhm. Und das finde ich auch vielleicht so eine Art Empfehlung, auch einfach, wenn man einen Hochschulabschluss hat, dann finde ich, kann man sich daran orientieren, was man als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni verdienen würde. Mhm. Aber ganz klar, sie gucken schon ganz skeptisch. ja, für bestimmte Bereiche wird man das nicht erreichen. Mhm. Und auch in einem Verlag, glaube ich, also wirklich also mit diesen ganzen Berufsjahren und sowas, die einem ja dann am Ende beim öffentlichen Dienst anerkannt werden, wird schwierig, daran zu kommen. Mhm.
Okay. Das war meine letzte Frage, die Botschaft.
Die Botschaft. Genau, ich habe mich darauf auch vorbereitet. Ja, also wenn man Veranstaltungsmanagement oder vergleichbare Tätigkeiten in einem Verlag und dann noch in einem Fachverlag macht, also man muss ganz klar unterscheiden zwischen Sachbuch, Schulbuch war hier schon angesprochen, natürlich im belletristischen Bereich. Der Fachverlag unterscheidet sich da auf jeden Fall. Man ist nicht die Nummer 1 im Haus, ja, sondern als Veranstaltungsmanagement ist man ganz stark darauf angewiesen, dass man die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bereichen, also die Verlagsleitung, die Lektoren, die Redakteure, die Herstellung, all die, die an der eigentlichen Produktion unserer Produkte arbeiten, durch eine wirklich hervorragende Arbeit überzeugen kann. Und das ist nicht immer so ganz einfach. Ja, also schon dieser ganze Bereich Marketing hat in unserem Unternehmen, ist so ein eigener Bereich, wo man schon wirklich sehr gut arbeiten muss, dass die ja in dem fachwissenschaftlichen Bereich, dass man die überzeugen kann, dass die Arbeit, die wir machen, einfach auch sehr gut ist und ohne uns die Produkte nicht verkauft werden. Mhm. Ja, also das ist einfach, das muss man erstmal für sich akzeptieren, dass man eben nicht die Nummer 1 ist, sondern dass man Dienstleistungen letztlich betreibt. Genau, und dass man nur durch hervorragende eigene Arbeit überzeugen wird. Und was im Veranstaltungsbereich auch wichtig ist, man darf sich nicht zu fein sein, selber mit anzupacken. Und zwar, wenn die Veranstaltung läuft und da sind jetzt irgendwelche Kisten auszupacken oder am Ende einzupacken, ob man dafür jetzt eine Promotion benötigt oder nicht, ist dann egal. Das macht man dann einfach. Am Ende zählt, ob die Veranstaltung gut war. Mhm. Und das ist, glaube ich, was man, ja, wenn man aus einem geisteswissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Studium kommt oder sich in solchen Kontexten bewegt hat, also wenn man sich das nicht vorstellen kann, dass man einfach auch mal Stühle hochstellt oder so, dann ist das nicht das Richtige. Mhm.
Okay, super. Du, wir haben ja jetzt hier vor Ort noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Habe ich deiner Meinung nach irgendeine ganz wichtige Frage vergessen, die für die Zuhörerinnen, die das Podcast hören, noch wichtig wären?
Ach genau, ich fand interessant, dass du im Vorfeld schon mal angedeutet hattest, ob das Alter eine Rolle spielt. Das ist bei uns auf jeden Fall nicht das Thema. Ich glaube, also für den Veranstaltungsbereich, so wie ich das mache, ist es unwesentlich, welches Alter man hat. Ist natürlich bei irgendwelchen Eventagenturen, wo man in der Regel auch keinen Hochschulabschluss benötigt, ist es, glaube ich, da ist man jung, weil den Stress, den diese Eventagenturen haben, den hält man ja gar nicht so lange durch. Die arbeiten einfach so viele Stunden am Stück und so weiter, dass, ja, wie bei Werbung und so weiter auch. Aber für uns, unser Haus, ja, also wir sind ja, sehr gemischt aufgestellt, auch was zum Beispiel Geschlechterverteilung betrifft, sehr gemischt aufgestellt. Das sind bei uns keine Kriterien, wonach jemand gesucht wird.
Okay. Das war's?
Ja, ich denke schon.
Okay, super. Dann vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ein kleiner Applaus und ein großer.
Vielen Dank.
Berufe mit Zukunft. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme.